Wie kommen wir fit durch den Winter? Diese Frage haben wir uns ja schon in der vergangenen Folge gestellt, aber da sind wir ganz gezielt auf die Ernährung eingegangen, also auf die Vitamine, auf die Mineralstoffe, all das, was uns stark macht, ja, gegen das frische, kalte Wetter. Und in dieser Folge wollen wir mal schauen, was gibt es denn noch so für interessante Lifehacks, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt? Denn Alex, du hast mich sehr, sehr neugierig gemacht und meintest in unserem Telefonat letztens, es geht weit darüber hinaus, was man so damit verbindet, also mal immer schön die Hände waschen oder sogar desinfizieren. Nee, da gibt es noch viel bessere Sachen.
Ja, Thorsten, definitiv. Ich glaube, jeder kennt das ja, die Hände regelmäßig zu desinfizieren, im Winter für genügend frische Luft zu sorgen. Aber es gibt ja noch viel mehr Sachen, die wir tun können. Und ich glaube, da draußen herrschen so viele Mythen, was man alles machen soll, was man lieber weglassen soll. Und da wollen wir unbedingt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Wir starten direkt mit einem Thema, das ja vielleicht viele nicht direkt so auf dem Schirm haben. Das ist nämlich das Trinken, das im Winter extrem wichtig ist. Ich meine, wir kennen das alle aus dem Sommer, wenn es heiß ist, wenn wir schwitzen. Ja, wenn wir wirklich so auch den Durst spüren, dann trinken wir. Im besten Fall natürlich viel, viel Wasser. Aber im Winter ist Trinken eben genauso wichtig. Denn gerade der Flüssigkeitshaushalt, der spielt wohl auch eine große Rolle, wenn es darum geht, ja, böse Bakterien oder Viren abzuwehren.
Ja, ist ein super wichtiger Punkt. Thorsten, hast du denn das Gefühl, dass du im Winter weniger trinkst als im Sommer?
Also ich trinke im Winter definitiv mehr Glühwein als im Sommer. Die Frage kann ich dir schon mal beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich im Winter genauso viel trinke, weil ich so ein kleiner Gewohnheitstrinker bin. Das, also jetzt nicht so der Alkoholiker, also Gewohnheitstrinker im Sinne von, ich trinke viel Wasser. Und das halte ich im Winter auch bei. Und ich würde mal sogar behaupten, da komme ich auch so auf meine 2 Liter pro Tag.
Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Denn der grundsätzliche Aspekt, den man erstmal beachten muss, ist ja, dass gerade im Winter, wenn es kälter ist, die Gefäße ziehen sich zusammen, das Blutvolumen, der osmotische Druck verändern sich. Also dadurch wird einfach das Durstzentrum, was wir haben in unserem Hypothalamus, automatisch schwächer reagieren. Bedeutet, Kälte hemmt das Durstgefühl so ein wenig, gerade weil der Körper natürlich auch ein bisschen weniger Schweiß produziert, die Hautdurchblutung sinkt. Also man weiß auch laut Studien, dass sich im Winter oft das Durstempfinden um ca. 40% reduziert. Hast du denn das Gefühl, Thorsten, auch, dass du im Winter auch weniger Flüssigkeit brauchst? Oder meinst du, das ist eigentlich komplett dasselbe wie im Sommer?
Ich denke immer so, im Winter, da schwitze ich ja nicht so wie im Sommer. Ja? Also so gerade so in letzter Zeit bin ich echt so eine Frostbeule und denke, Mensch, also früher war mir nie so kalt. Aber ich glaube, das ist einfach dem Alter geschuldet irgendwann. Und darum glaube ich immer, oder ist so meine Wahrnehmung, naja, vielleicht muss man gar nicht so viel trinken, weil man schwitzt ja viel weniger.
Ja, würde ich nämlich natürlich auch erstmal unterschreiben, weil ja bestimmt ganz viele da draußen denken, ja klar, im Sommer ist es ja super heiß. Dann schwitze ich, dann muss ich halt aufpassen, dass ich auch dementsprechend genügend trinke. Und dieser Satz kommt ja immer wieder. Aber im Winter ist es ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt. Denn natürlich hast du verschiedene Sachen, durch die du Flüssigkeit verlierst. Natürlich erstmal durch den allgemeinen Schweiß, dann über die Atmung verlierst du etwas. Und das ist halt dieser entscheidende Aspekt, den, glaube ich, viele unterschätzen oder es halt wahrscheinlich gar nicht wissen. Denn über die Atmung verlierst du im Sommer nur circa so knapp einen halben Liter. Im Winter kann das aber nochmal 50-60% mehr sein. Denn durch diese trockene Atemluft müssen wir einfach dafür sorgen, das Ganze natürlich mit wesentlich mehr Feuchtigkeit sozusagen zu unterstützen. Und dadurch verlieren wir nochmal wesentlich mehr nur allein dadurch. Und man hat auch herausgefunden, dass dieser Verlust in trockener Raumluft um locker 20-30-40% höher geht. Also deshalb ist es ganz entscheidend zu wissen, im Winter ist eigentlich das Durstsignal wesentlich geringer, der Flüssigkeitsbedarf aber annähernd gleich.
Das ist krass, aber es hat jetzt nichts mit beschlagenen Fenstern oder feuchter Aussprache zu tun, ja?
Nein, definitiv nicht. Es ist nur die trockene Luft, die wir quasi durch Feuchtigkeit zusätzlich unterstützen müssen. Und dadurch kann man locker nochmal so 2-3 Gläser Wasser mehr am Tag verlieren. Und deshalb, wenn du jetzt den Vergleich hast zwischen Sommer und Winter, ohne jetzt körperliche Aktivität im Sommer, ist klar, wenn du da stark schwitzt, verlierst du natürlich relativ viel Flüssigkeit, macht es schon eigentlich im Sommer und Winter kaum noch einen Unterschied, was dein wirklicher Flüssigkeitsbedarf ist.
Apropos trockene Luft, da kommen wir jetzt mal zum Thema Raumluft und Luftfeuchtigkeit. Denn natürlich drehen wir jetzt so allmählich die Heizung auf, zumindest morgens, bei uns ist das so, dann ist es schon relativ kühl hier am Niederrhein und dann ist das schon angenehmer, wenn man dann ins Wohnzimmer kommt und da ist schon ein bisschen angenehme Temperatur. Aber wie beeinflusst denn gerade diese trockene Heizungsluft Wohlbefinden und Immunsystem bei uns Menschen?
Thorsten, erstmal wichtig im Vorhinein zu wissen, bezüglich trockener Luft, misst du denn zu Hause bei euch die Luftfeuchtigkeit?
Ehrlich gesagt, ich hatte mal vor Ewigkeiten so ein kleines Gerät, weil ich es, glaube ich, mal für irgendwelche Dreharbeiten gebraucht habe, mir damals bestellt habe. Da konnte ich dann immer schön gucken, wie viel Luftfeuchte ist denn gerade so auf dem Tacho hier. Aber das habe ich vielleicht einmal gemacht, weil ich es damals brauchte, aber seitdem nie wieder, ehrlich gesagt.
Schade. Dann geht das mal bitte suchen oder kauft dir ein neues.
Also ich weiß nicht mehr, wo es ist. Es ist okay. Irgendwo verkramt.
Gut, es ist zum Glück nicht allzu teuer. Also du kannst in nahezu jeden Drogeriemarkt gehen und für 10 Euro schon so ein Hygrometer bekommen. Finde ich aber persönlich unerlässlich. Und wer mich kennt, weiß auch, ich habe so eine Schublade, sind so 30 Stück davon drin. Und im Winter verteile ich das immer so an meine Klienten, dass die dementsprechend auch dazu, ja, das Ganze vielleicht ein bisschen verleitet, zu Hause da mal ein bisschen mehr drauf zu achten. Denn das, was wichtig ist zu wissen, generell, diese trockene Luft sorgt halt dafür, dass sie der Haut, aber halt auch den Schleimhäuten Feuchtigkeit entzieht. Und das, was man mittlerweile weiß, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 30% trocknen die Nasen- und Rachenschleimhäute so stark aus, dass der Körper ein extrem großes Problem bekommt bezüglich der Abwehr gegen Viren. Und diese, das heißt jetzt kommt ein cooler Begriff, mukoziliäre Clearance, klingt jetzt total kompliziert, aber das Abwehrsystem durch diese kleinen Flimmerhärchen, die du hast, der Atemweg, um es mal einfach runterzubrechen, bedeutet, wenn du Grippeviren hast, bei 20% Luftfeuchtigkeit, sind die dreimal stärker in der Vermehrung als bei 50% Luftfeuchtigkeit. Also nur wenn die Luftfeuchtigkeit um 20-30% absinkt, sind die Grippeviren um Faktor 3 höher. Und das ist halt ein riesengroßer Wert. Denn normalerweise hast du so im Sommer so circa 50 meistens als Luftfeuchtigkeit, so 40-60%. Sinkt das aber weiter ab unter 40% auf 30% oder noch weniger, erhöhst du einfach extrem stark die Chance für Grippeviren.
Also jetzt wissen wir schon mal, woran wir so erkennen, dass es vielleicht so trocken in den Räumen ist. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es helfen soll, ein feuchtes Handtuch über die Heizung zu hängen, um eben die Luftfeuchte im Raum so ein bisschen anzuheben. Bringt das wirklich so viel oder ist das Quatsch?
Finde ich absolut super. Du kannst natürlich auch irgendwelche tollen Gefäße kaufen, die du irgendwie an der Heizung anbringst, wo du dann Wasser einfüllst. Aber ganz ehrlich, das braucht niemand. Da reicht's absolut, ein nasses Handtuch zu nehmen oder eine Schale mit Wasser drin. Vollkommen aus. Du kannst auch Zimmerpflanzen. Die Lilie, der Farn, speichert auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit sozusagen im Raum. Und eine Sache, die ich auch richtig cool finde, Thorsten. Du kennst es ja bestimmt, wenn du so in Meetingräumen bist, oder? Und da herrscht so eine richtig trockene Luft. Ganz billiger Trick. Nasenspray. Hast du das schon mal ausprobiert?
Nasenspray zucke ich jetzt gerade so ein bisschen zusammen, denn es gibt ja immer so die Warnung, Nasenspray, Vorsicht, das kann schnell süchtig machen.
Ja, jeder denkt nämlich jetzt auch an irgendwelche tollen Wirkstoffe. Nee, meine ich gar nicht. Geh einfach um die Ecke in die nächste Drogerie und dort schnappst du dir das nächstbeste Nasenspray. Das dann meistens auch mit so ein bisschen Salz vielleicht mit drin, so eine Meersalzgeschichte, Dexpanthenol, ach was es alles gibt. Das hat ja überhaupt gar keinen Wirkstoff. Das ist nur dafür da, deine Nasenschleimhaut zu befeuchten. Und dann ist es ganz banal, kennst du selber, wie bei einem Hund. Wann ist der Hund gesund, wenn er eine feuchte Nase hat? Und so ist es anders halt beim Menschen auch nicht. Und deshalb ist, gerade wenn du jetzt in ein Meeting gehst, einfach so ein einfaches Nasenspray, kostet 1 Euro, links und rechts in jeweils ein Nasenloch und fertig ist es. Du wirst garantiert extrem die Gefahr bezüglich Grippeviren und Co. nach unten abmildern. Wenn du dann noch regelmäßig lüftest, dann bist du auf der sicheren Seite.
Klingt auf jeden Fall spannend, weil man kennt das ja auch, wenn man gerade lange in irgendeinem Meeting sitzt, irgendwann, ja, merke ich das immer, dann fange ich so an, mich zu räuspern, zu husten, dann kratzt es im Hals und ja, stimmt. Und dann merkt man es auch in der Nase. Also werde ich da demnächst mal so 1-2 Stöße in jedes Nasenloch mal reinpumpen und mal gucken, was es bringt. Ich werd berichten. Ja, das Thema Lüften ist ja auch ganz wichtig. Frische Luft im Winter, also bei mir ist das so, wir machen auch morgens im Schlafzimmer die Fenster sperrangelweit auf, im Sommer wie im Winter, und lassen erstmal schöne Fuhre frische Luft rein. Aber du sagst ja auch, dass gerade so dieses Stoßlüften im Winter fast wichtiger ist als im Sommer.
Ja, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist denn das bei euch so im Büro? Bist du da der, ich reiß alle Fenster auf, oder ist da den ganzen Tag das Fenster auf Kipp? Wie bist du denn so unterwegs?
Also bei uns in der Redaktion ist es so, dass wir einmal richtig die Fenster aufmachen, mal eine schöne Brise Luft reinlassen und dann tendenziell eher wieder zumachen.
Ja, ist eigentlich auch der perfekte Weg. Denn ganz viele denken immer, ja, wenn ich das Fenster jetzt gekippt lasse, wäre das eine richtig coole, schlaue Idee. Ist aber gar nicht der Fall, denn man weiß mittlerweile, das habe ich extra auch nochmal mit einem Kunden Rücksprache gehalten, der nämlich Architekt ist, der hat mir das auch nochmal bestätigt. Dauerhaft gekippte Fenster kühlen einfach nur die Wände extrem aus, sorgen aber kaum für einen großartigen Luftaustausch. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist 2-3 Mal am Tag. Und ich weiß ja, du bist ja ne, der typische Kaffeeonkel, wenn du im Büro bist, einfach kurz rausgehen, Fenster komplett aufreißen, holst dir einen Kaffee, 5 Minuten reichen komplett aus und schon bist du damit auf der ganz sicheren Seite. Wenn du das am Tag 3-4 Mal machst, finde ich richtig gut, hast du wesentlich mehr davon, als den ganzen Tag das Fenster irgendwie so leicht gekippt zu lassen.
Okay, also so 3-4 Mal lüften am Tag, Stoßlüften, da kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, wann der beste Zeitpunkt ist. Einfach mal morgens, mittags, vielleicht nochmal zwischendurch und gegen Feierabend oder so.
Ja, also morgens ist schon sehr, sehr gut, weil die Luft draußen ist kälter und trockener, also mit weniger Feuchtigkeit gesättigt und dadurch tauscht sich einfach Raumluft effizienter aus. Ist jetzt ein bisschen physikalische Prinzipien, aber am besten über den Tag ein paar Mal verteilt, dann freue ich mich und fange gerne morgens damit schon an, wenn du reinkommst.
Mhm. Ja, wer jetzt denkt, schön gemütlich im Herbst oder Winter mit der kuscheligen Decke aufs Sofa und die Füße hoch, ja, Fehlanzeige. Bewegung und Aktivität gehören ja nun auch, Klammer auf leider, Klammer zu, dazu, das Immunsystem zu stärken. Das heißt, wir müssen den Popo ja auch mal hochkriegen, um uns besser zu schützen gegen Grippeviren, gegen irgendwelche anderen Bakterien. Denn die Bewegung hat einen enormen Einfluss auf unser Immunsystem. Welche Art von Bewegung hilft denn am besten?
Ja, was erstmal ganz wichtig ist, weil das, was im Körper aktiviert wird, sind nämlich Killerzellen. Thorsten, hast du schon mal was von den bösen Killerzellen gehört?
Die bösen Killerzellen. Also ich glaube, Bezug auf unseren Körper sind die gar nicht so böse. Ich meine, das sind die Zellen, die so gezielt auf Bakterien, Viren gehen und die ausschalten?
Ja. Ganz wichtiger Aspekt nämlich, weil viele denken erstmal, oh, Killerzellen, das klingt ja böse. Aber nein, sie sollen nämlich genau das machen, was du gerade eben angesprochen hast. Denn diese Killerzellen sind quasi wie so eine Art kleine Patrouille im Körper. Das heißt, die erkennen Viren und Bakterien wesentlich schneller und die werden schon freigesetzt, super schnell im Körper nach einer moderaten Belastung. Das heißt, viele denken jetzt, oh, ich müsste jetzt 1 Stunde joggen gehen oder 1 Stunde ins Fitnessstudio pumpen. Nein, mitnichten. Schon nach 20 Minuten moderater Bewegung, das kann auch der nette Spaziergang draußen sein, werden Killerzellen im Körper aktiviert. Und das ist ganz faszinierend. Das hat man auch schon getestet. Man hat einfach Leute rausgeschickt und schon nach 30 Minuten war der Punkt von Killerzellen um 150% erhöht. Also extremer Wert, 1/2 Stunde draußen, locker umhergegangen. Das ist einfach ein riesengroßer Effekt. Jetzt würden natürlich viele sagen, ah, ja, toll, was habe ich jetzt davon, Alex, wenn ich aufhöre mit der Belastung, sind die ja wieder weg. Nee, es gibt wirklich eine Art von chronischer Anpassung, also wirklich eine Art von Trainingseffekt. Also ich kann mein Immunsystem wirklich trainieren.
Das klingt super. Und wenn ich danach noch 1/2 Stunde Krafttraining mache, werde ich wahrscheinlich nie mehr krank, oder?
Ja, das wäre natürlich super gut.
Ist das besser, noch das Krafttraining zu machen dann?
Ja, es ist quasi ein anderer Effekt. Denn du musst dir vorstellen, es gibt ja nicht nur die tollen Killerzellen, sondern es gibt noch einen ganz tollen zusätzlichen Aspekt, nämlich die Myokine. Die sagen jetzt wahrscheinlich keinem was. Aber das sind Botenstoffe aus der Muskulatur, die auf unser Immunsystem wirken. Da gibt es jetzt unterschiedliche IL-6, Irisin, ich will euch jetzt nicht totquatschen mit komplizierten Begriffen, aber die sind ganz wichtig, weil sie einmal die Regeneration ganz stark unterstützen, dann antientzündlich wirken, die fördern auch die gerade Zellerneuerungsrate, was im Körper ganz entscheidend ist und auch gerade Immunfunktion bei älteren Menschen. Und das hat man gesehen, man hat einfach Senioren genommen, die mal nur ein Quartal, also nur 3 Monate lang regelmäßig Krafttraining machen lassen. Und dauerhaft waren diese natürlichen Killerzellen um automatisch 40-50% erhöht. Also das sorgt schon für extrem viel. Deshalb kann man eigentlich nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt nur die Ausdauerkomponente oder die Kraftkomponente haben. Beides ist da schon ein sehr, sehr guter Aspekt.
Schlaf und Erholung, extrem wichtig. Eigentlich in jeder Jahreszeit braucht der Körper das ja. Warum brauchen denn viele Menschen im Winter mehr Schlaf als im Sommer? Oder ist das vielleicht Einbildung?
Na, Thorsten, meinst du denn, du schläfst im Winter mehr? Also hast du so ein Gefühl dafür oder ist das bei dir eigentlich kein Unterschied?
Also vom Gefühl her schon habe ich den Eindruck, dass ich im Winter irgendwie ja doch früher müde werde, weil einfach es früher dunkel wird. Und gefühlter Wert würde ich auch sagen, dass ich im Schnitt länger schlafe als im Sommer. Weil sobald ich im Sommer mal gegen Morgen wach werde und das erste Licht ist da und blinzelt so durch die Rollanspalte, dann bin ich eigentlich schon fast mit einem Fuß aus dem Bett.
Sehr gut. Also grundsätzlich stimmt dein Gefühl absolut, denn man weiß laut Studien, dass der Mensch im Winter ungefähr 28 Minuten länger schläft, aber dass ganz oft Einschlafprobleme herrschen. Also die Leute schlafen länger, aber leider halt auch ein bisschen schlechter, zumindest was das in den Schlafkommen angeht. Womit hat das was zu tun? Sorry, ich bin jetzt erstmal ein bisschen gemein, bei den meisten leider mit ihrem Lebenswandel. Denn weniger Tageslicht ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich mich dem nicht aussetze. Denn durch Tageslicht wird ja einmal meine Serotoninproduktion angeregt, dass ich erstmal wach werde. Aber gleichzeitig wird ja später am Abend aus meinem Serotonin auch sozusagen das Melatonin, also mein Einschlafhormon. Und wenn ich dafür nicht sorge, tagsüber genügend Sonnenlicht abzubekommen, werde ich weder richtig wach, noch kann ich dann dementsprechend abends gut einschlafen. Deshalb ist halt beides ganz, ganz wichtig, darauf zu achten.
Ein kleines Hindernis beim Einschlafen ist ja auch immer das Licht. Egal ob jetzt das Licht vom Handy, vom Tablet, der Fernseher oder natürlich das künstliche Licht. Denn das ist ja gerade das Gemütliche, dass man die Lampen anmacht, dass man die kleinen, vielleicht auch indirekten Lichter einschaltet. Wie kann ich denn trotz viel künstlichem Licht besser einschlafen? Hast du da auch einen Trick?
Ja, das, was dabei natürlich erstmal wichtig ist, das Problem ist ja hauptsächlich dieses blauanteilige Licht. Also über Bildschirme, über LEDs, das klassische Handy in der Hand. Denn das hemmt ja unsere Melatoninproduktion leider relativ stark. Also gerade abends würde ich, wie von dir gerade eben schon mal erwähnt, so auf dieses warme Licht zurückgreifen. Das wäre da schon eine sehr gute Variante. Oder halt auch zum Beispiel im Handy gibt es ja auch diesen Blaufilter, dass abends das Display, ich nenne es mal so ein bisschen gelblicher wird, sozusagen, dass wir mehr in dieses warme Licht reinkommen. Das heißt, dafür wäre das sehr, sehr gut. Und wenn du probieren willst, gut einzuschlafen, würde ich auf jeden Fall probieren, eine gewisse Abendroutine zu schaffen. Bedeutet abends das Licht entweder zu dimmen oder auf wärmeres Licht zu gehen, beziehungsweise gerne so ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, Bildschirme aus. Dann lieber mal auf das Buch zurückgreifen oder das Hörbuch oder ähnliches. Das Schlafzimmer gerne trotzdem, auch wenn Winter ist, ein bisschen kühler halten als jetzt der klassische Wohnzimmerbereich. Also lieber so 16, 17, 18 Grad. Und auch, das hat man durch Studien schon herausgefunden, feste Schlafenszeiten helfen extrem. Da kommt es nicht auf 10 Minuten an, aber meinetwegen, wenn ihr abends um 10 ins Bett geht, dann halt plus minus 30 Minuten. Das hilft dem Körper extrem, regelmäßig gut durchzuschlafen, weil er so einen gewissen Rhythmus entwickelt und das hilft einfach sehr gut.
Also kann man zusammenfassend sagen, Schlafroutine für die Abwehrkräfte.
Ja.
Mit diesen kleinen Regeln.
Ja, definitiv. Weil es gibt halt so gewisse Sachen, die auch wirklich nur im Tiefschlaf im Körper freigesetzt werden. Zum Beispiel so Zytokine, das sagt wahrscheinlich jetzt nicht großartig was, aber das ist mitentscheidend an Botenstoffen, weil die sind ganz zentral für die Kommunikation zwischen Immunzellen. Also das ist wie so eine Art Kommunikator, der im Körper hilft, extrem viele Prozesse zu regulieren. Und der Schlaf fördert halt einfach auch ganz stark die Vermehrung und Reifung von T-Zellen und natürlichen Killerzellen. Also das ist eigentlich ein ganz entscheidender Aspekt. Und man weiß auch schon, ein Schlafmangel bei weniger als 5 bis 6 Stunden hemmt unser Immunsystem. Das hat man zum Beispiel mal ausprobiert bei Impfungen, wo es ja darum geht, danach ganz viele Antikörper zu bilden. Und Leute, die danach weniger als 6 Stunden geschlafen haben, haben einfach die Impfung nur so 50-60% schlechter funktioniert. Also die Antikörper wurden schlechter gebildet. Und ich finde, das ist ein krasser Effekt, wenn man sich das mal anschaut.
Viele gehen ja auch auf das Thema Wärme- oder Kältereize. Also ich gehöre eher so zur Fraktion Warmduscher, muss ich sagen. Ich habe so eine schöne Infrarot-Wärmekabine im Keller stehen, wo ich mich dann gerne mal bei 60 Grad eine halbe Stunde reinsetze. Ich finde es herrlich, tut total gut. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die Wechselduschen machen, also wirklich zwischen warm und eiskalt oder sogar Eisbaden gehen fürs Immunsystem. Also beim Eisbaden muss ich sagen, da bin ich raus. Also das vertrage ich gar nicht so eisekalt. Aber es gibt ganz, ganz viele, die wirklich darauf schwören und sagen, zumindest oder behaupten, sie würden nie krank, sie würden nie eine Erkältung kriegen, weil sie das regelmäßig machen. Ja, für wie sinnvoll hältst du sowas und was würdest du sagen, tendenziell eher Wärme oder eher Kälte?
Thorsten, setzt du dich denn irgendwann mal regelmäßig überhaupt Kälte aus oder sagst du so, nee, das kommt mir nicht ins Haus, ich mache da weder kalte Duschen noch Wechselbäder noch irgendwas anderes?
Also ich gehe super gerne raus im Winter, wenn es knacke kalt ist. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und finde es auch herrlich, wenn man ja bei kaltem Wetter in den Bergen ist, entweder spazieren geht oder Skifährt. Natürlich, wenn die Sonne dazu kommt, noch schöner. Damit habe ich kein Problem, aber ich habe ein Problem damit, in eiskaltes Wasser zu steigen oder unter einer eiskalten Dusche zu stehen.
Ja, Aber es bringt unglaublich viel. Man hat eine ganz tolle Studie dazu mal gemacht. Und Thorsten, die kommt sogar aus deiner Heimat, aus den Niederlanden.
Oh, die Netherlands, okay.
The Netherlands, genau. Und da hat man herausgefunden, dass die Teilnehmer an dieser Studie, die regelmäßig kalt geduscht haben, im Schnitt 34% weniger Krankheitstage im Jahr hatten. Also die waren einfach ein Drittel weniger krank. Und der Grund dafür ist einfach die Aktivierung von braunem Fettgewebe. Thorsten, kennst du braunes Fettgewebe?
Es hört sich jetzt erstmal eklig an, ne? Also ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie was, was wir unbedingt in Mengen haben sollten, oder? Lieg ich da falsch?
Doch, gerade das wäre super.
Echt? Ja. Oi, okay. Ist es das Gute?
Ja, das ist gutes Fett. Das klingt jetzt erstmal richtig komisch, weil man denkt jetzt so braunes Fett, was ist das denn für ein ekliger Kram?
Aber ich habe gerade an die Fritteuse gedacht von der Imbissbude oder so.
Ja, wo man das dann 3 Wochen lang nicht gewechselt hat und sich da alle wundern, wieso das so eine komische Farbe hat. Nein, das ist jetzt sehr böse gesagt. Es geht aber letztendlich um braunes Fett, was in deinem Körper gebildet wird. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn braunes Fett ist im Vergleich zu dem klassischen, man nennt das so weißes oder dieses gelbliche Fettgewebe, keine klassische Fettreserve, sondern ist eher für die Energieproduktion in Form von Wärme da. Das heißt, das sind viele kleine so Fetttropfen, aber mit Mitochondrien, also mit Kraftzellen quasi da drin, und dadurch ist es eher so rötlich-braun. Und was das Spannende daran ist, sportlich aktive Menschen und Menschen, die sich regelmäßig kältereisen, aussetzen, haben davon einfach wesentlich mehr als der klassische orthonormale oder sogar übergewichtige Menschen. Also es ist total spannend, dass schlanke, sportliche Menschen mehr davon haben als die übergewichtige, der logischerweise viel mehr Körperfett hat, weil das nämlich automatisch gebildet wird, sobald du dich Kälte aussetzt. Und das ist ein super spannender Aspekt, denn dieses braune Fett, was der Körper bildet, weil er denkt, oh mein Gott, vielleicht macht der verrückte Typ das ja häufiger, ich muss quasi ein bisschen braunes Fettgewebe in meinem Körper zulegen, um für solche Kälte-Sachen vorbereitet zu sein, sorgt nämlich genau dafür, dass der Körper regelmäßig so entzündungshemmende Botenstoffe aussendet, und das wirkt extrem gut gegen Entzündungen im Körper. Also wer regelmäßig sich Kälte aussetzt, hat einen extrem guten Schutz gegen jegliche Form von Entzündung.
Aber ich glaube, man muss so ein bisschen auch warnen. Also wenn ich jetzt mal so an den Sommer denke und es ist heiß, da sagt man auch immer, nicht direkt so ins kalte Wasser springen, vorher ein bisschen abkühlen. Und im Winter, wenn man dann wirklich ja auf einmal die angenehme Dusche auf kalt stellt oder ins Eisbad geht, Eisbäder nimmt, kann da der Schuss nicht auch nach hinten losgehen? Also ich denke jetzt gerade mal so an Menschen, die vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen mit Herzrasen, hohem Blutdruck oder irgendwas zu tun haben.
Ja, definitiv. Also dieses klassische, ich komme jetzt mal auf die Idee, mir morgen so ein Cold Plunge Becken da zu bestellen auf Amazon und dann geht's los. Sollte ich schon ein bisschen auf achten. Also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn ich untrainiert bin oder das noch nicht oft gemacht habe, gerade auch in Bezug auf Bluthochdruck, sollte man drauf aufpassen. Bei chronischen Lungenerkrankungen, gerade auch zum Beispiel sowas wie Asthma, würde ich aufpassen, gerade wenn diese kalte Luft, ja, mit den Bronchien und dann noch zusätzlich dazu das Ganze über extreme Kälteexposition, also über Cold Plunge, das kalte Wasserbecken oder ähnliches kommt, sollte man schon ein bisschen aufpassen oder sich dann langsam rantasten. Ich kann ja erstmal mit so leichten Wechselduschen anfangen, vielleicht erstmal nur das Ganze über die Beine laufen lassen. Ich muss ja nicht gleich die volle Dröhnung machen. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, Thorsten, wenn man schon krank ist, bitte nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, jetzt steige ich morgen in die Eistonne, Alex hat gesagt, das wäre total gesund. Oder ich gehe morgen in die Sauna, das wäre richtig schlau. Das ist schon eine Belastung fürs Immunsystem. Das ist zwar eine Art von Training fürs Immunsystem, aber nicht, wenn ich krank bin. Also bin ich krank, macht es keinen Sinn, dann damit zu beginnen. Dann erstmal auskurieren und dann erst damit beginnen.
Also diese ganzen tollen Sachen eher so als Prävention betreiben und am besten nicht erst dann, wenn es schon richtig knacke kalt ist, sondern sich vielleicht schon mal so langsam rantasten. Unsere Tipps aus der heutigen Folge jetzt nochmal zusammengefasst für euch in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Checkt euer Raumklima. Klingt vielleicht ein bisschen nerdy, aber wenn ihr keinen Hygrometer zu Hause habt, geht zum nächsten Drogeriemarkt um die Ecke, kauft euch den. 40-60% ist normal. Alles darunter bitte nachhelfen. Tipp Nummer 2. Bitte jeden Tag raus. Heißt, ich will, dass ihr probiert, jeden Tag morgens nach dem Aufstehen, vielleicht noch mal eine Mittagspause, 15 Minuten rauszugehen. Auch bei Wolken, egal wie das Wetter ist, euer Körper wird es euch garantiert danken. Tipp Nummer 3. Trinkerinnerung. Ich weiß, viele trinken einfach viel zu wenig. Nehmt euch gerne euer Handy, stellt euch dort einen Timer, dass der meinetwegen einmal die Stunde kurz einen Mini-Signalton macht und der sagt, okay, einmal pro Stunde trinke ich ein Glas Wasser, damit ihr einfach auch es im Winter schafft, regelmäßig ausreichend zu trinken. Tipp Nummer 4. Abhärtung, gute Idee, aber das möglichst smart bitte. Das heißt, ich muss ja nicht gleich eine Stunde ins kalte Wasser springen, sondern ich kann auch erstmal mit so kleinen Wechselduschen anfangen oder nach dem Duschen mal nur die Füße oder die Beine kurz kalt abspülen, um mich erstmal daran zu gewöhnen. Es muss nicht gleich die volle Dröhnung sein. Und der letzte Tipp, für mich ein extrem wichtiger Tipp, denn einer der perfekten Lifehacks, den ich regelmäßig mache. Wenn ihr in Meetings sitzt und ihr wisst, ihr sitzt jetzt 5-6 Stunden in einem Meeting mit Leuten, die den ganzen Tag röcheln. Mein Geheimtipp, Nasenspray. Geht einfach auch in den Drogeriemarkt, wo ihr euch das Hygrometer kauft. Schnappt euch das einfachste Nasenspray. Das kann mit Meersalz sein, was auch immer. Vor dem Meeting einmal in die Nase sprühen. Nur damit die Nasenschleimhäute befeuchtet sind. Es wirkt unglaublich gut gegen jede Form von Erreger.
Mehr Tipps rund um eure Gesundheit und unseren Faktencheck gibt es auch bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Schaut mal vorbei. Schreibt uns gerne eure Fragen, falls ihr welche habt. Und dann auch gerne bei Insta, weil da tauchen sie dann direkt bei uns im Postfach auf. Ja, und dann drücken wir die Daumen, dass wir alle schön gesund bleiben, keine laufende Nasen haben und uns in der nächsten Folge gesund und munter wiederhören. Bis dahin macht's gut und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.